Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Ich lese ein paar Verse weiter, einfach um des Kontextes willen. Sie, also diese Bedrängnisse und Verfolgungen, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Die Lieder, die wir heute gesungen haben, passten sehr gut zu diesem Text. Und ich denke, das ist so wichtig, weil sie uns einfach die zeigen, die Hoffnung vor Augen stellen, die gerade diese Thessalonicher hier brauchten. Und wir brauchen es auch. Wir müssen neu verstehen oder neu die Hoffnung vor Augen haben, zu der wir berufen worden sind. Und in dieser Hoffnung geht es vor allem um Gottes Kraft. Und ich würde es mal so sagen, wie Paulus es ausdrückt, die überragende Größe der Kraft Gottes. Die überragende Größe der Kraft Gottes. Nun, diese zur Einleitung wollen wir uns erstmal anschauen, was hier eigentlich passiert. In den ersten zwei Versen sagt Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Stück weit zeigt es hier eine Grundlage. Und diese Grundlage ist besonders anschaulich bei den Thessalonichern. Sie ist besonders hervorstechend. Paulus sagt es auch so, er sagt, euer Ruf ging durch alle Gemeinden und wenn wir dahin kamen, dann haben die schon davon gehört, was Gott bei euch getan hat. Also er kam zu anderen Gemeinden und wollte dann erzählen, was Gott in Thessalonich getan hat und der Ruf ist ihm vorausgeeilt. Sie haben gehört von den mächtigen Taten Gottes, von der überragenden Größe des Werkes Gottes in den Thessalonichern. Wie kam das überhaupt? Nun, Paulus und Barnabas, die waren sich nicht einig bezüglich von Markus und so trennten sich ihre Wege. Und dann heißt es, dass Paulus ausgesandt wurde von der Gemeinde für die zweite Missionsreise. Und da trifft er gleich am Anfang den Timotheus. Und er will ihn mitnehmen, er hat ein gutes Zeugnis. Und so geht Paulus mit Silas, das ist der Silvanus, ausführlicher Name, der hier am Anfang erwähnt wird. Und der Timotheus, also Paulus und Silas machen sich auf die Missionsreise und sie treffen den Timotheus. Und der Timotheus kommt mit für diese Missionstätigkeit. Und dann sehen wir, dass da Schwierigkeiten auftauchen. Die Schwierigkeiten werden nicht ausführlich beschrieben, sondern es wird uns gezeigt, dass sie immer wieder versuchen, in eine Richtung zu gehen, wo sie denken, dort muss das Evangelium hin. Und irgendwie gibt es Hindernisse. Da wehrt ihnen der Geist, da wehren die Umstände, aber sie erkennen es als von Gott an. Und dann kommt auf einmal in der Nacht ein Mann zu Paulus, ein mazedonischer Mann, und er sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mazedonien, das ist im heutigen Griechenland, ist auch klar, Mazedonien, die Mazedonier sind bekannt durch Alexander den Großen, aber der Vater Philipp der Große oder Philipp, der Vater von Alexander dem Großen, ist eigentlich so der erste König, der bekannt ist von diesem Reich hier. Sie haben mal die Welt beherrscht, damals von Mazedonien aus. Und so sieht Paulus das Gesicht, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann heißt es, da sie beurteilten, dass es vom Herrn ist. Da sie beurteilten, dass es vom Herrn ist, gingen sie. Und wie ihr wisst, war die erste Stadt, in der sie kam, zu der sie kamen, dann Philippi. Philippi, da gab es nicht viele Gläubige. Auch Paulus war gewohnt, immer erst in die Synagoge zu gehen. Dort gab es keine Synagoge, nur einige Frauen, die sich am Fluss versammelten. Und dort ging Paulus hin und verkündigte das Evangelium. Aber dann kam die Wahrsagerin, die immer hinter ihm herlief. Und es gab große Schwierigkeiten in Mazedonien. Paulus musste viel leiden. Das heißt, der Herr rief ihn nach Mazedonien, wenn Paulus irgendwie, wie soll ich sagen, also Paulus musste viel leiden, wenn Paulus und Silas mussten hier in Philippi erstmal leiden. Wenn Paulus nicht gewusst hätte, dass der Herr ihn dorthin gerufen hätte, hätte er es ja vielleicht in Frage stellen können. Aber nein, wir sehen bei Paulus nie, dass er wegen Leiden seinen Weg in Frage stellt. Also, diese Wahrsagerin läuft ihn hinterher, er treibt den Geist aus, die Leute sind so böse auf ihn, dass sie einen Aufstand anstacheln und Paulus wird ins Gefängnis geworfen. Aber vorher wird ihr Rücken blutig gepeitscht. Dann werden sie in einen Stock eingeschraubt mit dem blutenden Rücken und der Herr schenkt ein Erdbeben und Befreiung. Die Jünger schicken sie dann weiter und da kommt eben Paulus dann nach Thessalonich. Und wir finden das in Kapitel 16. Sie werden also freigelassen und Paulus kommt dann mit Silas und Timotheus nach Thessalonich. Wieder macht Paulus es wie gewohnt, er geht in die Synagoge und offensichtlich ist hier eine größere Synagoge. Thessalonich war eine große Stadt, für die damalige Zeit eine Freistadt, also eine Stadt, die in der Region auch den Vorrang hatte, besondere Rechte genoss von den Römern. Sondern diese Stadt war ziemlich groß, 200.000 Einwohner werden ungefähr geschätzt. So kommt Paulus in diese Stadt und er sucht wieder die Synagoge auf. Und in Kapitel 17 sehen wir dann, Vers 2, Kapitel 17, Apostelgeschichte 17, Vers 2, Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Merkt ihr, was hier passiert? Er kommt mit einem zerschundenen Rücken hier nach Thessalonich und schon gibt es einen Aufstand in der ganzen Stadt. Das heißt, es wird so bekannt in der ganzen Stadt, da werden viele gläubig und Paulus, kommt zum Herrn nicht nur von den Juden, sondern auch eben von den Griechisch Sprechenden, die in die Synagoge gekommen sind. Aber somit wurde es eben hier ein richtiges Ereignis, also ein Aufstand in der Stadt. Und sie müssen Paulus sofort wegschicken. Paulus muss sich also aufmachen und geht dann nach Berea, wo dann die Verfolgung weiter zunimmt. Also auch dort wieder Schwierigkeiten, weil die Juden aus Thessalonich sofort Leute hinterher schicken, um auch da wieder Paulus zu vertreiben. Wenn wir jetzt zurückgehen in den ersten Thessalonicher Brief, da sehen wir, wie Paulus aber selbst seine Zeit dort in Thessalonich beschreibt. Wir sehen da nichts von Leid, von Aufstand, sondern er schreibt hier den Gläubigen und er schaut zurück was Gott dort getan hat. Und das sehen wir im 1. Thessalonicher Brief. Und schaut mal Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dann, wir wissen ja, das passt zu unserer Sonntagsschule heute Morgen, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Jetzt kommt der Beweis. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft. Die Kraft Gottes, sagt er, kam offensichtlich mit dem Evangelium und dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und er sagt, das haben wir nicht nur dadurch erkannt, was Gott getan hat, sondern auch, welche Freimütigkeit er uns gegeben hat, nachdem wir so gelitten haben. Ähnlich sagt er das auch später in Korinth, schreibt er der Gemeinde in Korinth. So wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Wir sagen, wir könnten sehr menschlich denken, wenn wir das hier lesen, und sagen, okay, der Paulus war ein ausgezeichneter Charakter, so ein heiliger Mann, der hier in besonderer Weise den Dienst tat. Paulus aber erwähnt es andersrum. Er sagt, die Art und Weise, wie Gott uns zum Zeugnis gemacht hat und erhalten hat in Thessalonich, war so überragend, dass es nur Gottes Kraft zuzuschreiben ist. Also selbst seine Freimütigkeit, sein Charakter. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, dieser zerfleischte Rücken, das Leid, das er ertragen hat, die Verfolgung, die Anfeindungen. Und er sagt, die Freimütigkeit, die wir haben, das hat Gott getan. Warum? Weil er euch erwählt hat zum Heil. Und dann sagt er, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Also er sagt, das, was mit uns passiert ist, hat Gott aber bei euch in gleicher Weise getan. Nämlich, ihr habt von Anfang an große Schwierigkeiten gehabt und wart missmutig, was wir alles erleiden müssen. Nein, er sagt, die Freude des Heiligen Geistes hat sie beherrscht. Sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und was war die Folge? Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und auch Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Gottes Macht wirkte so stark in ihnen, dass diese Leute, die gesehen haben, was Paulus erleiden musste, aber als sie gläubig wurden, sich so über das Evangelium freuten, dass sie Evangelisten wurden und überall das Evangelium verbreitet haben und sich nicht aufhalten ließen. Und dann geht Paulus zurück und sagt, und überall, wo man erzählt, merkt man etwas sehr Entscheidendes. Und jetzt schaut die Verse 9 bis 10. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Also gemeint ist, welch eine Kraft das Wort Gottes bei euch sich, mit welcher Kraft das Wort Gottes sich an euch erwiesen hat. Wie? Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 180 Grad. Weg von den Götzen. Und die Stadt war voller Götzenbilder. Auf dem Berg war der Tempel des Zeus, einer der Hauptgötter der Griechen. Und sie hatten sich abgewendet von all diesen Götzen, um was? Um dem zu Gott bekehrt. Ihr Herz war Gott zugewandt. Und was war die Haltung, die Folge der Haltung? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier ist eine echte Bekehrung, hier ist eine echte Beschreibung einer wirklichen Errettung. Was macht eine wirkliche Errettung aus? Ich entscheide mich für Jesus, ich nehme Jesus mit in mein Leben. Nein, genau das, was hier steht. Es ist eine 180-Grad-Umkehr, weg von dem einen und hin zu dem anderen. Weg von den Götzen und hin zu Gott. Weg vom Selbstvertrauen und hin zum Vertrauen auf Christus Jesus. Und die Folge ist genau das, was hier steht. Der ich vorher ein Sklave der Sünde war, wende mich ab der Sünde zu dienen und wende mich dem zu, der alleine Gott ist, um ihm nun zu dienen, um mich ihm hinzugeben und mich in seinem Dienst zu stellen. Und das, in welchem Kontext steht das? Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom künftigen Zorn. Schaut, die Botschaft des Evangeliums ist nicht einfach eine Botschaft, Jesus starb für dich, sondern dieser Jesus ist gestorben, ist auferweckt worden und er kommt wieder. Er kommt wieder. Und er schafft uns einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er erlöst uns von dem Gericht, das über diese Erde kommen wird und über alle Gottlosigkeit. Und sie sind nun solche, die ihn erwarten, erwarten. Christen sind, solange sie hier auf der Erde sind, Sklaven. Der Ruhmestitel der ersten Christen war Sklave Jesu Christi. In der Reformation hat Luther Sklave mit Diener ersetzt. Ich glaube, es war falsch. Wisst ihr warum? Weil in der Zeit, wo die Bibel das Wort Sklave aufgenommen hat, gab es überall Sklaven. Sie waren wertlos. In den meisten Fällen waren die Sklaven wertlos. Sie hatten noch keine Rechte. Und doch benutzt die Bibel genau das Wort, um zu sagen, das ist unser Ehrentitel, dass wir Sklaven sind, aber unser Herr, das ist unser Ruhm, nämlich Christus. Und wir sind mit Freuden seine Sklaven. Und wir warten darauf, dass er kommt. Und schaut, das ist die Grundlage, diese Grundlage, die Paulus hier legt, oder die Grundlage, die hier gelegt wurde, durch das Evangelium, zeigt, was eine wirkliche Errettung ist. Alles, was Paulus schreibt, den Thessalonichern schreibt, basiert auf dieser Grundlage. Nun, deswegen sagt der zweite Thessalonicher Brief, beginnt der zweite Thessalonicher Brief damit, dass er sagt, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Eigentlich ist es schade, wenn im Deutschen oder wenn wir im Deutschen einfach nur Gemeinde hören, weil wir oft das einfach nur als Titel dann verbuchen, im Kopf verbuchen. Im Griechischen steht dieses Wort Ekklesia. Es sagt die Berufenen oder die Herausgerufenen, die Ek-Herausgerufenen, die Herausgerufenen. Es zeigt einfach, was die Gemeinde, was die wahren Erretteten sind. Sie sind mit Gottes Macht aus der Menge aller Menschen, aus ganz Thessalonich, herausgerufen, dass sie nicht mehr den gleichen Weg gehen wie alle anderen, sondern nun von Gott herausgerufen sind. Und er sagt hier, in Gott herausgerufen als Gemeinde, das heißt, sie sind von Gott in Gott hineingepropft. Sie sind so mit Gott vereinigt, dass das, was ihre Herausrufung in besonderer Weise prägt, ist, dass sie Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater und mit dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen betont er beides, in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus. Im Korintherbrief wird das so sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Oder im Römerbrief sagt er so, wir rühmen uns Gottes. Wir rühmen uns Gottes. Gott ist unser. Und das ist doch das Besondere. So fängt er den Brief an. Diese Gemeinde, und das ist ja das, was uns hier neu vor Augen stehen muss. Diese Gemeinde wird verfolgt. Sie werden geschlagen. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Leute werden umgebracht. Sie werden enteignet. Das war ihre Situation. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Gott ist ihr Vater. Gott ist mein Vater. Mein Vater ist im Himmel. Er hat mich herausgerufen, um zu seinem Volk zu gehören, um mit Christus vereinigt zu werden. Was ist das? Gnade. 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 Gnade von Gott. Gott hat sich so herabgeneigt, uns, die wir den gleichen Weg gegangen sind wie alle anderen, die wir vor den gleichen Götzen uns niedergebeugt haben, wie wir tot waren in Sünden und Übertretungen, errettet, sodass wir umgekehrt sind. Es war Gottes Werk, Gottes Macht an diesen Heiligen. Und so sagt er ihnen, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Sie waren doch solche, die Gnade empfangen hatten, weil sie doch errettet waren. Sie waren doch solche, von denen im Römerbrief steht, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das waren sie doch schon. Warum schreibt Paulus das hier? Nun, das, was allgemein immer wieder als Segensgruß in den Briefen von Paulus zu finden ist, muss uns immer wieder neu bewusst werden. Das waren nicht einfach nur Floskeln. Wenn die, die begnadigt worden sind, Gnade empfangen sollen, dann geht es Paulus darum, dass sie diese Gnade noch in überreichem Maß erfahren sollen, sodass diese Gnade größer und größer wird in ihrem Leben. Im Buch Hesekiel gibt es so eine schöne Vorschattung, da kommt der Strom aus dem Tempel und der Hesekiel als Prophet soll durch diesen Strom gehen und dann geht er am Anfang durch den Strom und da geht das Wasser ihm bis in die Knöchel und dann muss er ein Stück weiter gehen und dann geht ihm das Wasser bis an die Knie und dann bis an die Hüfte und am Ende muss er drinnen schwimmen. Schaut, das ist ein schönes Bild dafür, was es bedeutet, in der Gnade zu wachsen. Der Ruhm der Gnade wird größer und größer im Leben eines Gläubigen, sodass, wenn er am Anfang die Gnade gerühmt hat, dass Gott ihn vergeben hat und ihn gerechtfertigt hat, so kommt er am Ende dahin, dass er sagt, es ist alles Gnade und Gnade ist meine einzige Hoffnung, mein einziges Vertrauen, meine einzige Zuversicht, dass ich vor Gott stehen werde. Das ist der Ruhm der Gnade. Das ist Gott so bestimmt. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, Gnade soll so euer Leben durchdringen, dass alles, alles Gnade wird, dass ihr wachst in der Gnade, wie Petrus es sagt, der Gnade in der Kenntnis der Gnade Gottes. Und Friede, wie ist es damit? Sie hatten doch Frieden mit Gott, sie waren doch versöhnt mit Gott. Ja, das stimmt, sie waren versöhnt mit Gott. Aber der Friede soll herrschen im Leben. Der Friede Gottes soll herrschen im Leben. Das ist etwas ganz Besonderes, eine besondere Gabe Gottes. Also wenn du versöhnt bist mit Gott und da kommt jemand und bedroht dich, was passiert dann? Oder dein Ego ist gekränkt. Deine Sicherheit ist in Gefahr. Deine Zukunft ist unsicher. Da kommen die Polizeibeamten und sagen, ihr seid morgen aus dem Haus raus. Das Haus wird vom Staat konfisziert. Was passiert dann? Haben viele Christen erlebt. Ein wachsender Friede ist ein Friede, der uns beherrscht. Und mehr beherrscht in allen Situationen. Machen wir es einfach. Die Kinder provozieren durch Ungehorsam, durch mangelnde Einsicht. Das ist ein Kollege, der gemein ist, ein Chef, der niederträchtig böse ist. Der Friede, den Gott schenkt, ist ein Friede, der in allen Umständen so Verstand und Sinn beherrscht, dass das Herz sich in Gott freut und anbetet. Das ist, was er meint, wenn er sagt Friede. Der Friede soll zunehmen. Deswegen sagt Paulus den Philippern, und dass sie ihre Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Er zeigt das Mittel, in diesem Frieden zu wachsen, nämlich Gottes Güte zu sehen und Barmherzigkeit zu sehen und zu danken und dann die Sorgen auf ihn zu werfen. Und die Folge ist, sagt er, dass ein Friede euch beherrschen wird, der jeden Verstand übersteigt. Den kannst du nicht erklären, diesen Frieden. Aber er ist da. Er ist da. Ich habe von Leuten gelesen, die im Gefängnis waren, und sie sagten, diesen Frieden, diese Gemeinschaft mit Gott im Gefängnis, Das war etwas so Überragendes, dass ich mir manchmal wünsche, dass ich zurückkomme ins Gefängnis, um diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist, was Gott tut. Nicht erklärlich und doch so herrlich. Und schaut, das schreibt Paulus den Gläubigen hier in Thessalonich. Nun, Paulus hatte sich Sorgen gemacht. Das heißt, er musste ja fliehen und wir wissen nicht genau, waren es jetzt 3 Wochen, 4 Wochen, von 3 Wochen wird in der Apostelgeschichte genau gesagt. Aber dann musste er fliehen und er ging dann nach Berea. Die Juden nahmen das Wort gerne erstmal auf, dann kamen aber die Leute von Thessalonich, wieder kriegte er Schwierigkeiten, musste wieder fliehen. Er kam nach Athen. In Athen, er war dann alleine, weil er musste Timotheus und Silas zurücklassen in Berea. In Athen hat er dann einen Boten geschickt, der sollte Timotheus und Silas nach Athen holen. Er predigt dort diese berühmte Rede am Areopag und nach Athen geht er nach Korinth. Nun, es scheint so, dass von Athen aus sendet Paulus aber, als dann Timotheus und Silas nach Athen kommen, dann ist Paulus sein Herz so beschwert mit den Gedanken, wie geht es den Gläubigen in Thessalonich? Er hörte von der Verfolgung, er wusste von dem ganzen Aufstand der Stadt, er wusste, was das bedeuten würde für diese frischen Kinder Gottes, die frisch Glaubenden. Und er machte sich große Sorgen, wir lesen das in Kapitel 2. Ich möchte das euch mal vorlesen, im 1. Thessalonicher 2. Nee, Entschuldigung, das ist Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Hier sehen wir ein schönes Zeugnis. Wir haben Paulus und Silas, kennen wir von der Apostelgeschichte, aber hier hat Timotheus schon das Zeugnis von Paulus, dass er sagt, den kann ich schicken, der wird sich darum kümmern. Ein Diener, ein Sklave, ein Mitarbeiter im Evangelium. Und er wusste, dass Timotheus ihnen das bringt, was sie brauchen, nämlich sie zu stärken und zu trösten im Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Nebenbei gesagt, er sagt nicht, okay, ihr habt eine außergewöhnliche Situation. Im Gegenteil, er sagt, verbucht es, legt es fest bei euch, dass Bedrängnisse eure Bestimmung ist. Das ist die Bestimmung, das ist normal. Rechnet damit. Und er sagt, das haben wir euch gesagt, als wir bei euch waren. Vers 4, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch im Voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Und jetzt kommt das, wovon ich sprach, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen ist. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist, und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich auch wir euch, so sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und schaut, was er jetzt sagt. Er sagt, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Diese Gemeinde ist ganz frisch, Neubekehrte. Und Paulus macht sich Sorgen. Er sagt, ich hielt es nicht aus. Wie wird es den Gläubigen gehen? In Kapitel 2 hat er sich selbst beschrieben in der Gemeinde. Und man müsste sich das vorstellen, diese Gemeinde, das waren alles frisch Bekehrte, die Paulus vorher gar nicht kannte. Aber das übernatürliche Handeln Gottes, die Errettung, wie Gott in ihnen wirkte, wirkte gleichzeitig in Paulus, so eine tiefe Liebe zu diesen Kindern Gottes, dass er sich wie ein Vater bezeichnet und wie eine Mutter gleichzeitig für diese Kinder, für diese frisch gegebenen gläubigen Kinder. Und als er dann fliehen musste, blieb diese Sorge eines Vaters und einer Mutter in seinem Herzen: Geht es den Kindern Gottes gut? Und da stellt sich die Frage, und wir müssen sagen, fälschlicherweise die Frage, aber menschlich sehr verständliche Frage: Werden sie in dieser harten Bedrängnis am Glauben festhalten? Werden sie diesen Schwierigkeiten nicht nachlassen oder aufgeben? Und er sagt: Timotheus, geh und guck, wie es denen geht. Mach ihnen Mut, stärke sie. Das ist sein Auftrag. Und als Timotheus zurückkommt, jubelt Paulus. Warum? Weil er Gottes Macht sieht. Weil er sieht, wie sie festhalten am Glauben. Und unser Text jetzt geht noch einen Schritt weiter. Wahrscheinlich ist Paulus eine Weile dann in Korinth. Timotheus kommt dann nach Korinth. Das war auch der Grund, warum er den ersten Timotheusbrief schrieb. Aber dann muss er ihn entweder wiedergeschickt haben oder jemand anders ist aus Thessaloniki gekommen, hat Nachricht gegeben, dass er den zweiten Timotheusbrief schrieb. Also er machte sich Sorgen: Werden sie im Glauben bleiben? Und er sagt: Ja, sie stehen fest im Herrn trotz aller Verfolgung. Wisst ihr, was hier steht? Schaut mal Vers 3. Ich habe falsche Seite. Wir sind es Gott schuldig. Wieder sagt er, vorher sagt, wir haben gelesen, er ist Gott schuldig zu danken. Hier sagt er: Wir sind es Gott schuldig zu danken, alle Zeit für euch, Brüder. Warum? Weil es angemessen ist. Warum dankt er Gott? Weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Paulus sagt also: Das, was ich höre, was bei euch passiert, ist nicht das, womit wir gewöhnlich rechnen, wenn wir von Gottes Errettung sehen oder hören. Sondern das, was Gott bei euch tut, ist ein Wachstum im Glauben, der das normale Maß sogar übertrifft. Und die Liebe wächst auch. Und die Liebe wächst auch. Was wir vorher gesehen haben: Die Rettung des Menschen ist die Grundlage für ein Wachstum im Glauben. Ich sage das deswegen, weil wir heute in einer Zeit leben, wo man so tut, als wären alle Christen. Und das Wachstum ohne Grundlage möglich wäre. Ein Kind muss geboren werden, um zu wachsen. Ein Kind muss geboren werden, um zu wachsen. Ein Baum muss ein Fundament, muss eine Wurzel haben, um zu wachsen. Wenn der Boden gut ist, wächst der Baum viel schneller. Bei uns zu Hause ist es so: Ich musste viel Erde auffüllen auf unserem Grundstück, und das war Lehmerde. So, wenn ich also irgendeinen Baum pflanze oder einen Strauch pflanze, dann dauert das, muss ich erstmal sehr tief graben, aber meistens dauert es 3-4 Jahre, bis der auf einmal anfängt, normal zu wachsen. Vorher stümpeln sie dahin und es will nicht und will nicht und will nicht. Und ich weiß schon genau, das liegt an dem Lehmboden, der oben ist. Und erst wenn die Wurzeln da durch sind, dann fängt er an, normal zu wachsen, und dann geht es auf einmal ganz schnell. Hier sehen wir: über die Maßen wächst der Glaube. Und wir müssen uns die Frage stellen, oder ich möchte euch die Frage stellen: Wächst du im Glauben? Wächst du im Glauben? Kannst du zurückschauen und sagen: Ja, ich wachse in der Liebe. Wenn ihr beides, ne? Wachstum im Glauben und in der Liebe. Also nur der echte Glaube, der von Gott gewirkte Glaube, wird wachsen. Aber die Bibel fordert uns überall auf, oder die Bibel zeigt uns, dass es Gottes Werk ist. Er dankt Gott. Er sagt, ich danke Gott, dass euer Glaube über die Maßen wächst. Also er, der Angst hatte, dass die Verfolgung den Glauben ersticken würde, dass sie aufgeben würden wegen der Verfolgung, wegen dem Leid, der sich Sorgen gemacht hat, sieht auf einmal, dass Gottes Macht so groß ist, dass sie trotz dieser großen Verfolgung und Bedrängnis und dieser Trübsal und des Leides, das sind alles die Worte, die der Thessalonicher braucht, für ihr Leben, was ihr Leben bestimmte, dass es sogar noch herrlicheren Wachstum hervorgebracht hatte. Das heißt, diese, die die größten Hindernisse oder die größten Schwierigkeiten hatten, wachsen nun sogar mehr im Glauben als der Durchschnitt. Es war also offensichtlich etwas, was noch zu ihrem Wachstum beigetragen hat. Wenn du jetzt die Frage oder wenn du die Frage dir stellst, wachse ich im Glauben, wisst ihr, was dann ganz schnell kommt? Die Gedanken daran, was mich eigentlich hindert, im Glauben zu wachsen. Stell mal die Frage, was hindert dich, im Glauben zu wachsen? Ich frage mal mit dem Text aus dem Thessalonicher Brief. Du hast deine Liste, du denkst, diese Dinge, die machen mir das schwer, im Glauben wirklich zu wachsen und zuzunehmen. Deine ganze Liste beweist, dass du ein falsches Verständnis, wahrscheinlich ein falsches Verständnis hast von Wachstum im Glauben erstens und zweitens von der Macht Gottes. Von der Macht Gottes. Alle Umstände deines Lebens sind bestens geeignet, um Wachstum im Glauben zuzunehmen. Und jetzt stellst du die nächste Frage, ich will die einfach mal zusammennehmen, wenn es um Wachstum in der Liebe geht, und es geht hier nicht einfach nur um Wachstum in der Liebe abstrakt in deinem Herzen, sondern Paulus schickt den Timotheus und Timotheus kommt zurück. Dann hört er wieder von den Thessalonichern, von anderen. Er spricht nicht von einfach einer Liebe, die irgendwo in ihrem Herzen ein Gefühl erregte. Nein, er sagt Taten der Liebe. Liebe war so offensichtlich, dass Paulus sagt, die Liebe jedes Einzelnen wächst jedem gegenüber. Also der Timotheus kommt zurück von dieser Gemeinde und sagt, das, was ich da sehe, ist eine Zunahme der Liebe, die so äußerlich praktisch wird, dass man sehen kann, dass jeder Einzelne wächst in der Liebe zu jedem Einzelnen. Wieso sieht Paulus das überhaupt? Im ersten Thessalonicher Brief sehen wir, dass das das Gebet von Paulus war, als er hört von ihrem Glauben und von ihrer Liebe. Dann sagt er, ich bete dafür, dass die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber zunimmt. Und er sagt uns auch, warum er das macht. Er sagt, ich bete dafür, weil das die Grundlage schafft, dass ihr vollkommen vollendet seid, dass ihr herrlich seid, wenn der Herr zurückkommt. Das ist also etwas absolut Wichtiges, Entscheidendes. Ich brauche also eine wachsende Liebe zum Volke Gottes, damit ich das bin, was ich sein soll für die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Das macht Jesus so zentral, dass er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Was ihr einem meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Merkt ihr, Jesus macht es zur Grundlage seines Urteils, wie ich das Volk Gottes sehe und bewerte. Und wie diese Liebe praktisch wird, in Taten sich zeigt. Glaube und Liebe. Man kann sie gar nicht voneinander trennen. Auch wenn wir sie unterschiedlich immer wieder betrachten. Das ist, weil es ja zwei Dinge eines Gotteskindes sind, Glauben und Liebe. Aber es sind die zwei zentralsten Dinge, die voneinander abhängen. Wer Christus sieht und die Herrlichkeit seiner Erlösung und das, was er getan hat und wie er sein Leben gegeben hat, um uns zu erretten, und wer sein Vertrauen darauf setzt, was sagt uns Johannes? Der liebt die, die Christus sein eigen nennt, für die er sein Leben gegeben hat. Mit der Liebe, mit der er Gott liebt. Mit der Liebe, mit der er Gott liebt. Schaust du wieder auf dich? Nein, es ist Gottes Macht. Es ist Gottes Macht. Aber wenn du dich rechtfertigst und dein Verhalten der Lieblosigkeit rechtfertigst, dann musst du dich prüfen, ob dein Glaube der wahre Glaube ist. Oder im besten Fall, ob du angefangen hast, auf dich zu schauen und auf deine Möglichkeiten und auf die Unmöglichkeiten des Bruders, statt auf den Herrn, bei dem alle Dinge möglich sind. Und dieser Text soll uns aufhelfen, er soll uns helfen zu sehen, es ist Gott, der dieses wirkt. Deswegen dankt Paulus. Er sagt, der Glaube und die Liebe, sie wachsen über die Maßen. Und jedem von jedem Einzelnen nimmt die Liebe jedem Einzelnen gegenüber zu. Wir werden noch beim nächsten Mal, ich möchte es heute überspringen, auch wenn das für mich ein wichtiger Punkt war, dass wir eben das bewerten können, was ist denn wahrer Glaube und wachsender Glaube und wie zeigt er sich? Zeigt er sich darin, dass ich besser über theologische Dinge diskutieren kann? Zeigt er sich darin, dass ich ein Experte bin in Endzeitfragen? Zeigt er sich darin, dass ich zu jedem Thema der Bibel was zu sagen habe, dass ich mehr Bibelverse auswendig lerne? Zeigt sich darin der Glaube? Die Bibel ist da sehr klar, dass ich all diese Dinge haben kann und doch den echten Glauben nicht habe. Dass ich Glaubenswachstum ersetze mit menschlichen Mitteln, die alle fromm und religiös sind, aber die nichts mit dem Werk Gottes im Herzen des Glaubenden zu tun haben. Aber einen Punkt müssen wir heute besprechen, und zwar der von Vers 4. Er sagt hier, sodass wir uns selbst im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu tragen habt. Schaut, hier ist der Beweis des Handelns Gottes und der Macht Gottes in den Gläubigen. Denn dieser Glaube, diese Liebe, sie war nicht im Treibhaus des christlichen Lebens. Also in dem geschützten Bereich, da wo sie beste Voraussetzungen, menschlich gesehen beste Voraussetzungen hatten, um besonders schnell zu wachsen. Wenn ich jetzt im Frühjahr in eine Pflanze ein Treibhaus hineinsetze, dann wächst die Pflanze ungewöhnlich schnell, weil sie ganz andere Bedingungen hat als draußen, wo es nachts noch kalt ist und friert. Und diesen Unterschied. Und das könnte ich erwarten, aber schaut, das Gegenteil ist der Fall. Er spricht hier von einem überragenden Wachstum, von einem Wachstum, das überragend ist, von einer Liebe, die zunimmt und wächst in diesen harten Bedingungen. Und wie kommt es? Und das hilft uns einfach, zu dem zu kommen, was die Bibel lehrt. Entscheidend ist, was Paulus hier anspricht, in der Gemeinde Gottes, nämlich Ausharren und Glaubenstreue. Ausharren und Glaubenstreue. Wenn wir den Timotheusbrief lesen und vor allem auch die Gebete von Paulus im Epheser und im Kolosserbrief, wir haben es gesehen im Kolosserbrief, dann sehen wir, dass Ausharren und Langmut etwas waren, was Paulus für jede Gemeinde betete. Ausharren und Langmut. Ausharren und Langmut, Ausharren spricht ja von etwas, was ein Ziel hat. Es bedeutet, ich bleibe darunter, also ich halte aus bis. Bis wann? Bis der Herr kommt. Darum geht es hier in dem ganzen Buch. Dieses Ausharren muss man eigentlich übersetzen mit darunter bleiben. Und darunter bleiben ist eine Haltung, die von Gott annimmt, was Gott bestimmt hat, ohne sich selbst Lösungen zu schaffen, sich aus der Not herauszubringen. Es ist die Haltung, die sagt, ich will alle Umstände von Gott annehmen, und ihr merkt, das ist eine Glaubenshaltung, ich will alle Umstände von Gott annehmen, mich unter Gott unter Gottes Ratschluss beugen, will Gottes Weisheit anerkennen und will die Frage stellen, was der Herr mich lehren möchte in dieser Situation. Wenn wir den Kolosserbrief lesen, dann sehen wir, dass Paulus dafür betet, dass sie ausharren in Langmut und mit Freuden dem Vater Dank sagen. Das heißt, es ist nicht zu sagen, ich halte aus, ich halte aus, ich beiße die Zähne zusammen und je länger die Not ist, je härter werde ich. Das ist menschlich. Hier ist genau das Gegenteil. Je länger sie drunter bleiben, je länger sie dieses Leid haben, je länger sie diese Bedrängnis haben, je mehr wächst ihr Glaube, ihre Freude im Herrn, ihr Dienst für den Herrn und ihre Hoffnung wird gestärkt und ihre Liebe zu anderen nimmt zu. Merkt ihr, da ist keine Bitterkeit, keine Resignation, keine Aufgabe, kein jetzt reicht's und wann endlich wirst du Gott mal dem Feind ein Ende setzen, sondern vielmehr, Herr, wir warten auf dich. Wir freuen uns in dir. Wir danken dir für die Erlösung. Wir kennen deine Macht. Wir erkennen deine Weisheit, diese Dinge in unserem Leben zu unserem Heil ausschlagen zu lassen. Wir wissen um deine Verheißungen. Wir vertrauen deinen Verheißungen. Wir glauben dem, was du gesagt hast. Und darum jauchzten sie, lobten sie, dienten sie. Darum wurde ihr Glaube stark und darum nahm ihre Liebe zu. Also, der gewachsene Glaube, um es noch einmal den letzten Punkt mit dem zweiten zu verbinden, der wachsende Glaube und die Liebe zu den Heiligen, erwies sich als übernatürlich göttlich, weil er geprobt wurde, weil er in harte Zeiten geführt wurde, weil er in Bedrängnis geführt wurde und die Kraft dieses göttlichen Glaubens nicht abnahm, sondern zunahm und die Liebe nicht weniger wurde, sondern tätiger wurde. Und das bewies, dass es Gottes Werk ist. Wächst dein Glaube, wächst deine Liebe. Liebes Gotteskind, es ist Gottes Macht. Schau nicht auf dich, es ist Gottes Macht. Aber gerade in den Bedrängnissen musst du wegschauen von den Bedrängnissen, weg von den Stürmen auf den Herrn. Du musst wie Petrus dein Herz davor bewahren, auf die Wellen zu blicken, sondern auf Jesus blicken, der in den Bedrängnissen dir vorangegangen ist, aber nicht nur vorangegangen ist, sondern durch seine Macht auch deine Bedrängnisse abgewogen hat, sodass sie höchstmöglich förderlich sind für Wachstum im Glauben und für Wachstum in der Liebe. Wozu du nicht in der Lage bist, und Gott macht es so, er bringt dich immer in Bedrängnis, dass du kapitulieren musst mit jeder eigenen Fähigkeit. Leider bleiben Christen oft da stehen, statt auf den zu blicken, der über allem steht und der mächtiger ist als jede Bedrängnis. Sodass Paulus sagen kann, wenn der äußerliche Mensch aufgerieben wird, und wir haben hier Paulus als Vorbild, ausgepeitscht, verfolgt, muss fliehen, in Angst, in Nöten. Und er jauchzt über Gottes Werk der Errettung. Und jetzt haben wir die Thessalonicher, frische Gläubige, gerade bekehrt, genau das Gleiche. Sollte der Gottes nicht auch in dir hervorbringen können? Ja, er kann, er kann. Es ist Gottes Macht. Aber ruhe nicht oder bleib nicht gleichgültig, wenn dein Glaube nicht wächst. Überprüf das Fundament. Bist du wirklich errettet? Ist es der göttliche Glaube? Und dann zweitens, schaust du auf Gott in den Bedrängnissen. Dieser Glaube braucht eine klare Sichtweise auf die Verheißungen, auf Gottes Macht. Denn es ist normal, dass du wächst im Glauben und wächst in der Liebe. Gott kann übernatürliches Wachstum geben durch seinen Geist, gerade dann, wenn die Umstände übermäßig schwierig sind. Diese Gemeinde ist Gottes Beweis, um uns zu stärken, was auch immer kommen wird. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.